NDR Info. Norddeutschland.
Mit Andreas Sperling. Heute Vormittag um 11 ging's los. Da hat in Wolfenbüttel der Landesparteitag der niedersächsischen SPD begonnen. Im Mittelpunkt steht eine Personalie. Der neue Ministerpräsident Olaf Lies soll nun auch Landesvorsitzender der Partei werden und damit Nachfolger von Stefan Weil, der nicht mehr kandidiert. Helmut Eickhoff jetzt live aus Wolfenbüttel. Ist denn die Wahl von Olaf Lies zum Vorsitzenden so gut wie sicher und das auch mit gutem Ergebnis?
Ja, die gilt als sicher. Die Wahl Olaf Lies ist wirklich sehr beliebt bei den Parteigenossen hier in Niedersachsen. Wenn man sich auch hier auf dem Parteitag so umhört unter den Delegierten, sind alle froh, dass dieser Machtwechsel von Weil zu Lies so glatt gelaufen ist. Mit Lies kommt ja auch jemand, der wirklich sehr erfahren ist. Über ein Jahrzehnt schon Minister hier in Niedersachsen, hat viele Krisen gemanagt, hat sich zuletzt auch sehr verdient darum gemacht, die Meyer-Werft in Papenburg zu retten. Ja, und die Sozialdemokraten, die trauen es ihm zu, jetzt eben auch als Ministerpräsident einen guten Job zu machen. Die Stimmung ist gut. Ein Delegierter meinte sogar, die Stimmung sei schon fast zu gut. So nach dem Motto, jetzt kann es ja nur schlechter werden. Und es ist tatsächlich auch mit einem wirklich sehr guten Ergebnis zu rechnen. Nur mal so als Vergleich, schon vor 2 Jahren bei den letzten Wahlen des Landesvorstands, da hatte Olaf Lies ein hervorragendes Ergebnis bei der Wahl zum stellvertretenden Landesvorsitzenden eingefahren. 197 von 200 Stimmen, also fast 100%. Mal schauen, ob das heute auch wieder so passieren könnte.
Und Olaf Lies war ja schon mal SPD-Chef in Niedersachsen. Sachsen, das ist eine Weile her, bis 2012. Wird er denn den Kurs und den Stil seines Vorgängers Weil fortführen oder will er auch deutlich andere Akzente setzen?
Also es wird sicherlich beides sein. Rein inhaltlich kann man damit rechnen, dass es so weitergeht wie bisher. Rot-Grün macht es ja ganz gut in Niedersachsen, regiert geräuschlos. Man versteht sich gut, arbeitet gut zusammen. Man könnte fast sagen, zwischen die Koalitionspartner SPD und Grüne passt hier in Niedersachsen kein Blatt Papier. Und Olaf Lies ist bei den Grünen auch sehr geschätzt. Da gibt es ein Vertrauensverhältnis. Und dann, auch nicht unwichtig, gibt es ja auch diesen Koalitionsvertrag. Der setzt ja die Leitplanken für die Zusammenarbeit, sowohl inhaltlich. Ja, und da kann Olaf Lies nicht einfach mal eben ausscheren und sagen, jetzt bin ich hier und mache alles anders. Er steht ja auch nicht wirklich für Neuanfang, sondern für Kontinuität, war ja 12 Jahre lang Minister an der Seite von Stefan Weil. Was den Stil angeht, da wird Olaf Lies aber sicherlich anders agieren. Lies ist ein total offener Typ, geht auf die Menschen zu, genießt auch ein bisschen das Bad in der Menge. Stefan Weil, der war zwar auch nahbar, aber vielleicht auch nicht ganz so sehr wie Lies. Da wird sich sicherlich was ändern.
Es kommt ja auch Bundesprominenz nach Wolfenbüttel. Ich denke da an den Bundesvorsitzenden und an den Finanzminister Lars Klingbeil. Sind da auch bundespolitische Diskussionen zu erwarten? Also zum Beispiel zu einem Thema wie einem möglichen AfD-Verbot?
Nein, das ist nicht zu erwarten, wenn man auch mal in das Antragsbuch guckt. Da kommt nicht einmal das Wort AfD vor. Es wird tatsächlich viel um landespolitische Themen gehen. Also man kann auch sagen, dieser Parteitag, der steht natürlich auch im Zeichen der nächsten Landtagswahlen. Denn der Zeitpunkt des Wechsels von Weil zu Lies, der ist ja auch recht günstig. Lies hat jetzt noch 2,5 Jahre Zeit, sich warm zu laufen für die Wahlen, sich bei den Wählerinnen und Wählern bekannter zu machen, hat Zeit zu glänzen. Und dafür braucht Lies ja auch den Rückenwind der Basis der Parteigenossen. Den wird er hier bekommen. Und ja, man wird sich auch inhaltlich dann nochmal vorbereiten, wie jetzt die nächsten 2,5 Jahre laufen können.
Helmut Eickhoff war das live aus Wolfenbüttel und wir werden nachher im Laufe des Nachmittags noch einmal zu ihm zum SPD-Landesparteitag schalten. Der Energieversorger EWE aus Oldenburg, der will in Ostfriesland, genauer gesagt in Emden, einen sogenannten Elektrolyseur bauen und damit Wasserstoff als Energiequelle herstellen. Elektrolyseur, das ist eine große Industrieanlage, in der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. Und dafür ist viel grüner Strom aus Wind und Sonne erforderlich und den gibt's in Emden reichlich, weshalb dort jetzt die Bagger rollen. Peter Becker.
Von frühmorgens bis spätabends rollen Bagger und Lastwagen ohne Pause über ein Stück früheres Grünland vor den Toren Emdens. Mit viel Sand wird aus dem Stück Land fester Baugrund. Im Herbst soll hier, auf dem Borsumer Hamrich, mit dem Bau des größten Elektrolyseurs in Europa begonnen werden. Kerstin Kuwan leitet das Projekt des Energieversorgers EWE. Die Ingenieurin sagt, Emden sei der ideale Standort, um Wasserstoff in großem Maßstab herzustellen.
Wir haben uns hier für Emden entschieden, weil hier in der Region viele regenerative Energien anfallen. Wir haben das Umspannwerk direkt in der Nähe, also kurze Leitungswege, um den Strom zu bekommen. Wir haben die Nähe zum Kernnetz, um Wasserstoff einzuspeichern, und wir haben tendenziell auch genug Wasser.
Kerstin Kuwan weiß, manche Emder machen sich Sorgen. Sie befürchten, EWE könne für die Produktion von Wasserstoff auch auf das Grundwasser zugreifen. Die Projektleiterin sagt, es werde zwar viel Wasser benötigt, um in dem Elektrolyseur Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten, dafür reiche aber das Oberflächenwasser in der Region aus. Damit ist Wasser aus Flüssen und Seen gemeint. Es gäbe aber auch Forschungen, gereinigtes Wasser aus Kläranlagen zur Elektrolyse zu verwenden. Jetzt wird in Emden aber erst einmal viel Sand bewegt. Doch ab 2027 soll der Elektrolyseur mit einer Leistung von 320 Megawatt in Betrieb gehen. In einer Stunde soll die Anlage dann gut 5 Tonnen Wasserstoff produzieren. Ein großer LKW könnte damit zweimal um die Erde fahren. Der Wasserstoff aus Emden soll in Zukunft per Pipeline, dem sogenannten Wasserstoffkernnetz, direkt zu Industrieunternehmen weiter südlich transportiert werden. Wasserstoff kann aber auch, wenn er gerade nicht benötigt wird, in einem ehemaligen Gasspeicher gelagert werden. Der wird gerade in Hundorf in der Wesermarsch entsprechend umgerüstet. EWE will den Wasserstoff dann wieder aus dem unterirdischen Speicher entnehmen, wenn Strom aus Wind und Sonne fehlt, erklärt Ingenieurin Kuwan.
Wir erzeugen den Wasserstoff, wenn reichlich Strom da ist, wenn viel Strom da ist. Wir können ihn dann einspeichern und der Industrie zur Verfügung stellen, wenn sie ihn braucht. Also wenn letztendlich ein Stahlofen angeht, dann können wir den Wasserstoff zur Verfügung stellen.
Das Großprojekt kostet insgesamt 800 Millionen Euro. Der Bund übernimmt davon mehr als die Hälfte, ganze 500 Millionen Euro. Ob die Summen in das Pilotprojekt mit Elektrolyseur, Pipeline und Speicher klug investiert sind, sehen wir ab 2027.
18 Verletzte, davon einige schwer verletzt. Das ist die Bilanz nach der Messerattacke gestern Abend am Hamburger Hauptbahnhof. Und nach allem, was wir hören, schweben noch immer Menschen in Lebensgefahr. Eine 39 Jahre alte Frau ist dringend tatverdächtig. Sie soll auf dem Bahnsteig mit einem Messer auf Reisende eingestochen haben. Und wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, soll die Frau in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Sie hat allem Anschein nach psychische Probleme. Unser Reporter Ingmar Schmidt hat vorhin hier auf NDR Info geschildert, wie es heute an der Unglücksstelle aussieht, nachdem gestern dort ja alles abgesperrt war und überall Blaulicht zu sehen war.
Das hat sich inzwischen alles bereinigt. Also laut Bahn ist es jetzt auch so, dass wohl alle Züge wieder weitgehend nach Plan fahren. Das war gestern Abend natürlich ganz anders. Also mehrere Verbindungen wurden dann erst einmal gestoppt. Also das hat alles sich sehr, sehr lange hingezogen. Und am späten Abend kamen dann noch die Männer und Frauen in ihren weißen Schutzanzügen von der Spurensicherung, die dann da eben noch ihre kriminaltechnische Arbeit verrichtet haben auf dem Bahnsteig.
Sucht die Polizei denn noch weiter nach Augenzeugen?
Ja, und es wird auch darum gebeten, dass wer Videos oder Fotos hat, diese gerne über ein Hinweisportal übermitteln kann und hochladen kann, damit man aus möglichst vielen Perspektiven eben ja genaueres erfährt darüber, was diese Frau da eigentlich vorhatte, wie sie sich bewegt hat. Man weiß ja bislang, es ist eine 39 Jahre alte Deutsche, und ein Polizeisprecher sagt, es gibt keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat, und die Ermittler gehen jetzt wohl eher davon aus, dass sich die Frau in einer Art psychischen Ausnahmezustand befand. Dazu gibt es offenbar auch Hinweise, und es gibt auch Zeitungen, die heute Morgen schreiben, diese Frau sei polizeibekannt und sie sei auch schon bereits mehrfach in der Psychiatrie gewesen. Was sie letztendlich nun dazu bewegt hat, ob sie überhaupt irgendwas gesagt hat, das wissen wir bislang auch nicht. Wir wissen nur, sie hat sich nach der Tat eben von einer Streife der Polizei dort widerstandslos festnehmen lassen.
Wie schätzen Sie das ein? Wird die Diskussion über ein Messerverbot an neuralgischen Punkten, also wird diese Diskussion jetzt auch unter neuem Aspekt geführt? Es gibt ja dieses Messerverbot am Hamburger Hauptbahnhof und nicht nur dort. Aber wir haben ja nun auch sehr deutlich gesehen, dass es so gut wie unmöglich ist, dieses Verbot zu kontrollieren.
Ja, da wird sicherlich nochmal erneut diskutiert werden. Ein Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hat ja auch schon gesagt, solche Taten lassen sich vermutlich niemals zu 100% verhindern. Ich habe mir so gedacht, das ist so ein bisschen so, als wenn man sagen würde, ja, man darf auch nicht klauen am Hamburger Hauptbahnhof. Ja, da halten sich natürlich auch viele Menschen nicht dran. Also wer will und tatsächlich ein Messer da irgendwo mit hinnimmt, das kommt ja auch immer wieder vor bei diesen Kontrollen, der kann das natürlich mit hinnehmen. Das ist kein Flughafen, wo man eine Sicherheitsschleuse hat. Da sind 500.000 Menschen am Tag unterwegs. Es hat aber ja auch schon viele Kontrollen gegeben in den letzten Monaten, und zwar regelmäßig. Es gibt ja auch diese Quattro-Streifen, wo eben die Hochbahn, die S-Bahn, die Bundespolizei und die Landespolizei dran beteiligt sind, um sich auch besser zu vernetzen, um besser miteinander zu kommunizieren. Aber wer jetzt wirklich will, an so einem Ort, der so viele Menschen anzieht wie dem Hamburger Hauptbahnhof, wird man nicht jeden kontrollieren können.
Ingmar Schmidt aus Hamburg. Und wann es neue Informationen zu den Ermittlungen und auch zum Zustand der Verletzten gibt, das steht im Moment noch nicht fest. Eine weitere Pressekonferenz der Polizei ist derzeit nicht angekündigt. Im Moment sind bei uns im Norden Romanautorinnen und Autoren aus 13 europäischen Ländern zu Gast. Und sie alle haben etwas Besonderes im Gepäck, nämlich ihr Erstlingswerk, ihren ersten Roman. Denn in Kiel und in Rendsburg findet an diesem Wochenende das Europäische Festival des Debütromans statt. Jens Zacharias hat zwei Schreibende aus Österreich und aus Polen getroffen.
Die Österreicherin Verena Dolowaj und Jul Wiskawa aus Polen sind mit dabei.
Hello.
Ich freue mich, hier zu sein.
Beim Europäischen Festival des Debütromans. Hier hoffen beide, dass ihre Erstlingswerke auch über die eigenen Ländergrenzen hinaus bekannt werden.
It's a great experience to be here and to get to know people from all around Europe, also writers. It's great fun.
Es sei eine großartige Erfahrung, dabei zu sein und Schreibende aus ganz Europa zu treffen, findet Jul Wiskawa aus Warschau, und dem kann sich Verena Dolowaj aus Wien nur anschließen.
Weil natürlich schon das die Chance ist, international auch ein bisschen bekannt zu werden.
Beide sind in ihren Heimatländern bereits erfolgreich. Viele Polen kennen Jul Wiskawas Debütroman The True Story of Jeffrey Waters and His Fathers. Die wahre Geschichte von Jeffrey Waters und seinen Vätern. Auch den Debütroman von Verena Dolowaj, Dorf ohne Franz, kennen viele Österreicher. Jetzt sollen Leserinnen und Leser in ganz Europa drin blättern und lesen können. Mit dem Schreiben haben beide früh begonnen. Jul Wiskawa mit 10 und Verena Dolowaj mit 14. Jul schreibt in der Schule eine kleine Geschichte.
And then I wrote a story about a dragon that is drinking Coke.
Über einen Drachen, der Cola trinkt. Als seine Mitschüler aufstehen und applaudieren,
I knew that this is my destiny to write.
Weiß er, es ist seine Bestimmung zu schreiben. Für Verena Dolowaj ist es ebenfalls schnell klar.
Ich glaube, wenn man den Drang hat zu schreiben, lässt sich's eh nicht verhindern. Also ich bin auch Ende 40 und habe jetzt das Debüt, habe aber immer schon geschrieben, habe mir das aber nie zugetraut und brauchte auch einen Anstoß.
Kein leichter Weg, auch nicht für Jul Wiskawa.
You don't have to give up because my first novel was published when I was 40. So I'm an old writer with first novel. But yeah, if it's your dream, just do it and try hard.
Niemals aufgeben ist seine Botschaft. Er sei jetzt 40, ein alter Schreiber mit dem ersten Buch. Aber jeder, der davon träumt, sollte weiterschreiben und hart an sich arbeiten.
Also dass der kreative Part, den man sich, vor allem wenn man einen anderen Job hat, man sich wünscht, dass der kreative Part vorherrscht, dass es dann doch auch wieder viel Bürokratie ist und viel Marketing und viel Netzwerken, Kontakte knüpfen.
Und selbstverständlich haben beide ihre Orte, an denen sie am liebsten schreiben.
I love to write in my sad Polish flat in Warsaw.
Ich liebe es, in meiner kleinen traurigen Wohnung in Warschau zu schreiben.
Ich schreibe eigentlich relativ viele Notizen ins Handy rein auf U-Bahnfahrten.
Und so entstand wahrscheinlich auch Dorf ohne Franz über Maria, die in den 60ern einen Erbverzicht unterschreiben muss. Der elterliche Hof geht an den ältesten Bruder, der jüngere Franz wird abgefunden und zieht weg. Dorf ohne Franz.
Und dann am Ende wird man sehen, ob Maria es schafft, aus dem Dorf letztlich auszubrechen oder auch nicht.
Im Debütroman von Jul Wiskawa, The True Story of Jeffrey Waters and His Fathers, geht es um einen Fremden, der das US-amerikanische Dorf Copperfield besucht.
One day something happens and this something is Jeffrey Waters that is not a human being.
Eines Tages passiere etwas und das sei Jeffrey Waters. Und er sei kein menschliches Wesen. Und klar könnte er uns jetzt den Spaß nehmen und spoilern, aber das möchte Jules Viscover nicht.
Ist das okay?
Das Europäische Festival des Debütromans, das findet an diesem Wochenende in Kiel und in Rendsburg statt. Mit Lesungen in Originalsprache und in Übersetzung.